Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und zur Kultur heute begrüßt Sie Susanne Lohweg. Schönen guten Abend. Die Themen heute: die Rückführung einer ägyptischen Mumie namens Shebeneze. Dafür engagiert sich der Schweizer Theatermacher Milo Rau. Ein Ausstellungsprojekt zum Antisemitismus im Werk von Emil Nolde. Die Verleihung des Europäischen Filmpreises, der am Abend im isländischen Reykjavik stattfand. Und das Opernregiedebüt der Schauspielerin Dörte Lisewski. Sie hat die Oper von Mozart, La Finta Gide Nera, inszeniert. Ein Ausschnitt Musik aus der Mozart-Oper La Finta Gide Nera, aufgeführt in Salzburg am Landestheater. Die Schauspielerin Dörte Lisewski, die hat das Stück inszeniert. Es war ihr Operndebüt. Lisewski steht seit Jahren auf großen Bühnen, spielte an der Schaubühne unter Peter Stein, ist seit einiger Zeit am Wiener Burgtheater zu Hause. Aber sie tritt immer öfter auch aus ihrer Rolle als Darstellerin heraus, arbeitete als Synchronsprecherin, beispielsweise für Kate Blanchett im Herrn der Ringe, hat ein Buch geschrieben und nun eben diese Oper auf die Bühne gebracht. Für uns vor Ort war unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs. Herr Fuchs, Dörte Lisewski kommt von der Bühne, ist eine großartige Schauspielerin. Wie stark hat sie diese Erfahrung in dieses Operndebüt mit einfließen lassen?
Ja, vielleicht dann doch etwas zu stark. Das Ganze findet in einem Setting statt, in der Ausstattung von Eva Musil, das durchaus an eine Tschechow-Inszenierung erinnert oder vielleicht auch an ein Boto Strauß-Stück mit einem Raum, der Salonatmosphäre hat. Es gibt auch, es geht hier eben um eine Gärtnerin, um eine verkleidete Adlige, die als Gärtnerin auftaucht, gibt es also entsprechend auch ein paar Pflanzen oder Pflänzchen. Und in diesem Laboratorium der Gefühle seziert Lisewski dieses Stück für meinen Geschmack doch etwas zu sehr, statt dass man es einfach laufen lässt. Und das ist das Zentrale an der ganzen Geschichte. Es gibt in dem Stück natürlich, wie bei allen Mozart-Opern, Rezitative. Die sind komplett gestrichen. Stattdessen hat Lisewski eine eigene Dialogfassung erstellt mit dem Ensemble. Das Ensemble, das aber fast nicht Muttersprachler sind. Das heißt, man hört immer die Akzente durch. Und das ist ein kleiner Eindruck, wie am gestrigen Abend dann also gesprochen wurde zwischen den einzelnen Musiknummern.
Mich zum Beispiel. Ich habe eine junge Frau geliebt und als ich ihr sagte, dass ich sie heiraten möchte, da hat sie mir noch Mut gemacht. Mich dann aber einfach verlassen. Ja, da haben wir es. Alles Übel kommt von uns Frauen.
Oh je, das klingt ein bisschen, als müsse da jemand einen Text sprechen, den er so gar nicht verstanden hat.
Ja, das ist tatsächlich so. Man merkt schon in vielen Nuancen und wie das Ganze auch szenisch choreografiert ist, dass das wirklich eine genaue Probenarbeit ist. Und ich glaube auch, dass Lisewski sich sehr, sehr ernsthaft und intensiv mit dem Stoff befasst hat. Ich glaube, dass es das falsche Stück ist dafür. Ich meine, sie ist ja sehr opernaffin. Ich bin extra mal nach Montpellier gereist vor einigen Jahren. Da hat sie eine Penthesilea-Variation des Komponisten René Köhring zur Uraufführung gebracht und auch in anderen Partien stand sie eben als Sprecherin in Opernpartien, in Musiktheaterpartien, um sozusagen auch auf der Bühne. Also die Verbindung ist da. Ich würde einfach sagen, dieses Stück, das man im Grunde handwerklich gut runterinszenieren kann mit den Rezitativen, die eben gut funktionieren, war irgendwie nicht so ganz geeignet, fand ich.
Hat sie sich das denn selber ausgesucht oder kam die Idee von anderer Seite?
Die Idee kam vom Intendanten. Sie hat ein Schauspiel bereits letzte Saison inszeniert von Lenz. Und der Intendant sagte dann auch, wir wollen eine neue Finta Gide Nera machen. Also das ist doch was für Lisewski. Übrigens die letzte Produktion, die am Landestheater oder in Salzburg stattfand, die war von Doris Dörrie inszeniert. Da waren wir dann in einem Gartencenter. Da wurde es sehr, sehr, sehr bunt und turbulent. Und jetzt haben wir sozusagen zwei Varianten. Diese etwas merkwürdige, etwas fremdkörperhafte Arbeit von Lisewski und eben ein gutes Jahrzehnt vorher das bunte Gartencenter.
Also die Inszenierung hat Sie nicht ganz überzeugt, entnehme ich Ihnen. Aber wir haben ja gerade einen Ausschnitt gehört und am Pult stand Gabriel Wenzage. Wie hat er denn die Aufgabe gemeistert?
Das ist ein sehr direktes Dirigat, das funktioniert gut, es ist auch sehr gut gearbeitet. Wenzago ist Kapellmeister am Haus, das Mozarteum-Orchester spielt und da ist der Name Mozart ja schon drin, also natürlich können die das. Und auch das Ensemble selber, das hat mir schon immer wieder Spaß gemacht zu sehen, wie eben das schon aus dem Ensemble, aus einer Ensemblearbeit heraus gedacht ist und so wird dann auch gesungen. Ich nehme nur mal Laura Inko hinaus als Sandrina, das ist eben diese verkleidete Gärtnerin. Der Hintergrund der Geschichte ist ja, dass es einen Grafen gibt, der sie vermeintlich getötet hat. Und dieser Graf Belfiore wird von Gustavo Caresma auch gut gesungen. Und Luke Sinclair ist zu nennen, der ist der Podestà. Das ist so etwas wie ein Stadtoberer, wie ein Bürgermeister, der also eine Art Spielführer in dem Ganzen ist. Also das Ensemble ist gut und ich muss ganz offen sagen, ich freue mich auf die nächste Regiearbeit von Lisewski, aber vielleicht mit einem Stück, das eben Ihre Erfahrung von Schaubühne, von Tschechow, von Boto Strauß eben ein bisschen mehr berücksichtigt.
Sagt Jörn Florian Fuchs, unser Opernkritiker, ein etwas gemischtes Fazit zum Operndebüt von Dörte Lisewski. Sie hat in Salzburg Mozarts Oper La Finta Gida Nera inszeniert und von Salzburg gehen wir weiter, im Grunde genommen nach Island, nach Reykjavik. Da fand am Abend die Verleihung des Europäischen Filmpreises statt. Und seit 35 Jahren wird dieser Preis vergeben. In diesem Jahr gab es im Rahmen der Feierlichkeiten einen ganz, ganz großen Gewinner, Ruben Östlunds Film The Triangle of Sadness. Der gewann gleich 4 Preise in den wichtigen Kategorien. Wir haben den Film in Kultur heute ja bereits vorgestellt. Es ist so eine Art filmische Kapitalismuskritik. Erzählt wird die Geschichte einer Kreuzfahrt, wo sehr reiche Menschen irgendwann nicht mehr zurechtkommen, als es Probleme gibt. Rüdiger Suchsland war für uns in Reykjavik bei der Verleihung des Europäischen Filmpreises. Herr Suchsland, Triangle of Sadness hat 4 Preise erhalten. Ein Film, der auf den ersten Blick fast die Dimensionen des europäischen Kinos zu sprengen scheint, mit Hollywood-Star Woody Harrelson als einem der Darsteller. Ist das eine gute Wahl für den Europäischen Filmpreis?
Ich denke, es ist eine gute Wahl. Es ist in sich ein vielfältiger Film, französisch-deutscher Co-Produzent, schwedischer Produzent, Schauspieler aus allen möglichen Ländern, auch außerhalb Europas, Sie haben es gesagt. Es ist ein Film, der ernst ist, der politisch ist und eine scharfe Kritik an der Gesellschaft übt, vor allem an den Reichen und Schönen dieser Gesellschaft und auf der anderen Seite auch die anderen nicht ausspart. Und es ist natürlich auch einfach ein sehr, sehr gut gemachter Film und nicht zu unterschätzen, es ist eine Komödie. Es ist ein Film, wo man sehr viel Spaß einfach haben kann und viele Menschen haben den ja schon im Kino gesehen und können sich selber davon überzeugen, jetzt noch in den nächsten Wochen.
Stichwort, viele Menschen haben den Film im Kino gesehen. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum er so viele Preise gewonnen hat? Ist er einfach bekannter? Denn die Preise werden ja nicht von einer Jury vergeben, sondern von den 4000 Mitgliedern der Akademie. Haben es da weniger bekannte Filme vielleicht einfach schwerer?
Genau, da legen Sie den Finger in die Wunde. Also zum einen hat der Film ja die Goldene Palme in Cannes gewonnen. Das macht ihn bekannt. Er ist von Filmkritikern, den internationalen Kritikervereinigungen ausgezeichnet worden. Er ist für einen Oscar nominiert. Der hat ganz viel Presse, Aufmerksamkeit. Er ist einfach viel, viel sichtbarer als andere Filme. Gerade wenn man es auch vergleicht mit denen, die sonst für den besten Film nominiert waren. Die sind teilweise noch überhaupt nicht ins Kino gekommen. Und insofern ist es schon klar, dass dieser Film es vielleicht ein bisschen leichter hatte. Zudem muss man natürlich sagen, es stimmen längst nicht alle ab von diesen 4000 Mitgliedern, die sehen den Film zu Hause. Das ist sicherlich auch eher so ein Wohlfühlfilm, den man sich eher anschaut, als jetzt ein Film zum Beispiel über einen iranischen Serienkiller, der noch dazu von einem schwedischen Regisseur ist und in Marokko gedreht. Also da muss man ganz realistisch sein, ja.
Der Europäische Filmpreis, der soll ja auch so ein wenig den europäischen Film und den europäischen Zusammenhalt fördern. Haben Sie den Eindruck, dass es gelungen in diesem Jahr?
Naja, ich glaube, dass der Europäische Filmpreis auch mit seiner Organisation und mit dieser Auswahl, die jedes Jahr stattfindet, denn auch wenn Triangle of Sadness ein sehr guter Film ist, ist er sicherlich der mit Abstand beste unter den vergleichsweise mainstreamigen Filmen. Also Filme, die sperrig sind, die streitbar sind, das radikale Autorenkino, was eigentlich so ein bisschen ja das Alleinstellungsmerkmal des europäischen Films gegenüber Hollywood und auch gegenüber den asiatischen Studios ist, das fehlt beim Europäischen Filmpreis. Man hat so ein bisschen auch das Problem, Problem, das wir auch mit der Europäischen Union vielleicht haben. Es geht oft etwas weniger um Inhalte und es geht weniger um einen produktiven Streit. Es geht viel stärker einfach ums Geschäft. Darum, dass sich alle auch gegenseitig bestätigen, wie wichtig Europa ist. Das ist wichtig, aber es sind oft so ein bisschen wohlfeile Erklärungen. Wenn man sich das da angeschaut hat, was alle dann so auf der Bühne sagen, dann wird das doch mit der Zeit ganz schön öde. Das ist schließlich die 35. Preisverleihung, Europäischer Filmpreis, und es ist nicht viel vorangekommen, kann man sagen.
Und man hat den Eindruck, die Stars, die bleiben auch mal fern. Also Penelope Cruz, Lea Seydoux, die sind gar nicht erst erschienen.
Ja, die sind nicht erschienen. Natürlich, man weiß nicht, ob die nicht vielleicht auch arbeiten und aus solchen Gründen nicht können. Ich glaube nicht, dass das eine fehlende Solidarität ist. Aber man muss schon auch klar sagen, dass diese Preisentscheidungen oft ziemlich klar sind im Vorfeld. Das ist nicht besonders spannend, wer da den Preis bekommt. Es ist keinesfalls ein europäischer Oscar, weil auch dieser Wille, einen bestimmten Film zu pushen, also einen bestimmten Filmtyp, eine bestimmte Handschrift, die vielleicht ein europäisches Spezifikum wäre, zu pushen, das ist dann nicht da. Es ist ziemlich beliebig, es ist so ein bunter Strauß und mal kriegt so ein Film wie Toni Erdmann, mal so ein Film wie Triangle of Sadness einen Preis. Man kann über die Schauspielpreise, glaube ich, auch sehr viel streiten. Insofern es ist eigentlich so, dass die Diskussion jetzt anfangen müsste. Die wird aber vor dem Preis nicht geführt und sie wird auch nach dem Preis nicht geführt. Wir werden nächstes Jahr das gleiche Schauspiel mit anderen Preisen und anderen Filmen erleben.
Wir gucken dann wieder drauf. Erst einmal vielen Dank, Filmkritiker Rüdiger Suessland, über die Verleihung des Europäischen Filmpreises. Am Abend wurde er verliehen und Ruben Östlund ging in Reykjavik als großer Sieger hervor. Antisemitismus in der bildenden Kunst ist nicht erst seit der Documenta in diesem Jahr ein sehr großes Thema. Bei der Kunstschau in Kassel war der Umgang damit, wenn man es charmant ausdrücken möchte, nicht glücklich. Ein wirklicher Dialog über den Antisemitismus in einigen Documenta-Arbeiten gelang nicht. Nun hat das Documenta-Archiv ein Ausstellungsprojekt initiiert, das sich genau mit antisemitischer Bildsprache beschäftigt. Und zwar mit jener des lange sehr hoch verehrten Künstlers Emil Nolde. Von dem weiß man inzwischen doch recht eindeutig, wie positiv er dem Nationalsozialismus gegenüberstand. Nolde Kritik Documenta heißt ein Ausstellungsprojekt des Documenta-Archivs, gemeinsam mit der Nolde-Stiftung Seebühl und dem Kölner Kunstprofessor Mischa Kubal würde das Ganze auf den Weg gebracht. Ludger Fittkau war für uns vor Ort.
Mit einem düsteren Dauersound werden zwei große Ausstellungsräume im Kasseler Fridericianum beschallt. Es sind Klänge, die frösteln lassen und zu den Schwarz-Weiß- und Grautönen passen, die hier für die Auseinandersetzung mit Emil Nolde fast durchgehend gewählt wurden. Aus Nolde-Originalen werden durch bewusst schlichte, farblose Reproduktionen Objekte, die aussehen, als seien sie gerade einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen worden. Ausstellungsmacher Mischa Kubal, Professor der Kunsthochschule für Medien in Köln, lässt nur zweifarbige Nolde-Gemälde zu. Sie sind in ein Ausstellungsviereck platziert, das auch ein Besucherraum in einem Gefängnis sein könnte. Es ist jedoch die Rekonstruktion eines Documenta-Ausstellungsraumes aus dem Jahr 1955, in dem damals 6 Nolde-Werke gezeigt wurden. Wer jetzt etwas sehen will, schaut erst einmal durch eine Trennscheibe. Mischa Kubal stellt ganz bewusst Hürden in den Weg.
Sodass wir tatsächlich merken, der Nolde ist da, der ist präsent, aber wir haben keine unverstellte Situation, auf die wir uns seinem Werk nähern können.
Die Distanz ist geschaffen. Sie bleibt während des gesamten Ausstellungsparcours gewahrt. Der Nolde war Antisemit und NS-Sympathisant und wurde in den ersten 3 Ausgaben der Documenta 1955, 1959 und 64 von Leuten wie Werner Haftmann platziert, die selbst tief in NS-Verbrechen verstrickt gewesen waren. Astrid Becker ist stellvertretende Direktorin der Stiftung Seebühl, Ada und Emil Nolde und hat die Kasseler Ausstellung mitgestaltet.
Werner Haftmann ist sehr vertraut mit dem Werk, vor allen Dingen später. Das Documenta-Archiv offenbart auf seine Weise, wie die Verstrickungen dort sind. Das Netzwerk funktionierte, eines alten Meisters, der ja schon weit über 70 ist, als die erste Documenta stattfindet. Und welche Auswirkungen das natürlich hat. Auch Auswirkungen auf die Rezeption Noldes in der Nachkriegszeit. Nolde hat schon weit vorher, also kurz nach dem Krieg, begonnen, den Mythos um sich zu stricken.
Einen Opfermythos nämlich. Emil Nolde stilisierte sich selbst zu einem während der NS-Zeit verkannten und verfolgten Künstler. Astrid Becker.
Im Grunde genommen ein Kern der Wahrheit genommen, um ihn ausgeschmückt, bestimmte Dinge verändert, etwas reduziert. Und dieser wurde aufgegriffen und nochmal weiter von seinen Epigonen verschärft und vorangetragen. Und ein Teil dessen, oder kein unwichtiger Teil, weil die Documenta ja auch eine ganz bahnbrechende Ausstellungsformat und Plattform ist, hat sie auf ihre Weise dazu beigetragen, den Mythos zu verfestigen.
Dieser Mythos ist spätestens seit dem April 2019 zerstört, als im Hamburger Bahnhof in Berlin die Ausstellung zu Nolde als Künstler im Nationalsozialismus stattfand. Das Documenta-Archiv steuert zur jetzigen Kasseler Ausstellung Fundstücke bei, die das Unbehagen dokumentieren, das Abi Warburg, der Hamburger Gründer der kulturwissenschaftlichen Bibliothek und dessen jüdische Familie angesichts antisemitischer Bildsprache im religiösen Werk Noldes bereits in den 1920er Jahren empfanden. Documenta-Archivleiterin Birgitta Kors zu Warburgs damaliger Reaktion auf Nolde-Grafiken.
Er sieht dort Typen, archaische Typen, die ihn gefährlich an, vielleicht geht man nicht zu weit, an antisemitische Stereotypen erinnern. Das ist so ein wenig die Klammer. Sein Sohn schenkt ihm eine Nolde-Grafik und sagt, die sieht meinem Vater, Abi Warburg, so ähnlich. Und da wird bei Warburg eine Angst, ein Trauma aktiv, das eben schon diese Gemengelage des Antisemitismus aufmacht.
Die Kasseler Nolde-Ausstellung leistet damit das, was die diesjährige Documenta 15 vermissen ließ. Eine kritische und auch künstlerisch anspruchsvolle Auseinandersetzung mit Antisemitismus in der Malerei. Mischa Kubal ist ganz froh, dass sein Projekt von der Documenta 15 getrennt blieb. Nun bekommt das überzeugende Nolde-Projekt den Platz, den es verdient. Zwei große Ausstellungsräume im Friedrichianum in Kassel. Dort, wo noch vor wenigen Monaten die Kita der Documenta 15 untergebracht war. Der Kontrast könnte größer nicht sein, nicht nur vom Sound her.
Ludger Fittgau über die Ausstellung Nolde Kritik Documenta zu sehen im Friedrichianum in Kassel. Und wir bleiben beim Thema Ausstellung, wechseln jedoch den Ort und auch gleich das Land. Es geht in die Schweiz. Dort ist der Theatermacher Milo Rau geboren. Und er legt oft den Finger in gesellschaftspolitische Wunden, weist auf Missstände hin, auch immer wieder in seinem Heimatland. Vor ein paar Monaten, da lud er einen Schamanen samt Helfer und Helferinnen ein, die bösen Geister der teilweise mit Nazigeld finanzierten Bürle-Sammlung im Neubau des Zürcher Kunsthauses zu vertreiben. Nun hat er das Geld des ihm zugesprochenen St. Gallener Kunstpreises, immerhin 30.000 Franken, für die Rückführung von Chebenese gespendet. Chebenese ist vermutlich die Tochter eines Priesters aus Theben. Ihre Leiche wird halbnackt in der St. Gallener Stiftsbibliothek ausgestellt. Sie gilt als eine der Hauptattraktionen der Bibliothek, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Chebenese muss in ihr Heimatland Ägypten zurück. Das fordert Milo Rau gemeinsam mit anderen. Ich habe ihn gefragt, warum er diese Forderung jetzt stellt, denn Chebenese ist schon sehr lange in St. Gallen. Wann ist ihm aufgefallen, dass die Mumie dringend zurückgeführt werden soll?
Die Sache hat ja eigentlich zwei Ebenen. Also Chebenese ist 3000 Jahre alt. Das ist eine menschliche Leiche. Also es geht um menschliche Überreste, die halbnackt ausgewickelt gegen Geld da zu besichtigen ist von 150.000 Menschen. Das ist eine Ausstellungspraxis, die eigentlich in der Forschungsgesellschaft insgesamt als unmöglich erachtet wird. Also eine Forderung ist gewissermaßen, die in ihre Särge zurückzuführen, einzuwickeln, weil auswickeln und nackt zeigen bedeutet Verdammnis in der dem altägyptischen Glauben. Und die andere Forderung ist eine Restitution, also eine Rückführung zu prüfen, gemeinsam mit ägyptischen Forscherinnen. Da haben gerade 200 Forscherinnen und Forscher, also eigentlich die wichtigsten Ägyptologinnen Ägyptens, einen Brief veröffentlicht, zusammen mit Expertinnen und Experten aus der Schweiz, Deutschland, Europa, wird nun versucht, eine mögliche Rückführung zu prüfen.
Sie haben ja relativ prominente Mitstreiter, also beispielsweise den Wissenschaftler Jan Assmann, die Schriftstellerin Sibylle Berg, die eben auch eine Petition unterschrieben haben, dass Chebenese zurückgeführt werden muss. Sie haben schon in einer Kunstaktion die Rückführung vorweggenommen. Was hat das nochmal ausgelöst?
Das hat eine Debatte ausgelöst, die jetzt noch läuft. Es gibt zwei Ebenen. Also es gibt die Ebene, die juristische Ebene, die moralische Ebene, die ausstellungstechnische Ebene, sind sich eigentlich unterdessen alle einig. Auch die Stiftsbibliothek, also der diese Mumie gehört, gibt in ihrem Buch, das sie dazu veröffentlicht haben, zu, dass es sich um eine Raubgrabung handelt, also um Raub, also wie sie sich ausdrücken. Die Ausstellungspraxen sind alle einverstanden, dass die sich schnell ändern muss. Wie genau diese Restitution durchgeführt werden muss, das ist natürlich die große Debatte. Also wo genau, da ist natürlich auch Ägypten involviert, soll die dann in Ägypten ausgestellt werden. Die ganz große Frage ist aber auch, man kann jetzt sagen, 200 Jahre von 3000 Jahren sind nicht mal 10%. Das ist eine ganz kurze Zeit nur für diese Mumie. Es handelt sich auch um menschliche Überreste. Es ist geraubt. Also die Sachen sind sehr klar. Trotzdem ist es eine emotionale Debatte, weil es gehört natürlich gefühlt auch zu St. Gallen. Obwohl die ganze Sache natürlich rein rechtlich und moralisch nicht geht, ist es doch so, dass sich die Schweizer Gesellschaft der St. Gallen fragen muss, was bedeutet das, das zurückzugeben? Und natürlich ist es auch nur ein Beispiel für Hunderte, Tausende von Menschenüberresten und Mumien, also für eine Debatte von kolonialer Raubkunst, die europaweit läuft.
Genau, Schepenese ist im Grunde genommen, steht sie ja stellvertretend für ganz viele Objekte, Artefakte, die zurückgegeben werden müssten, was ja auch immer wieder passiert. Aber in Ihrem Fall bewegt sich ja jetzt auch was aufgrund der Debatte, die Sie ausgelöst haben. Nochmal ganz kurz zu der juristischen Ebene. Im eigentlichen Sinne heißt es doch, ist es kein Raubgut, sondern sie sei legal in die Schweiz gekommen, oder?
Nein, das ist auf allen Ebenen widerlegt. Es gibt keine Graberlaubnis. Die Stiftsbibliothek selber hat zugegeben, dass es eine Raubgrabung ist. Das ist eigentlich ein juristischer Konsens aktuell. Der letztliche Ankauf der Stiftsbibliothek war legal, also ähnlich wie wenn man ein geraubtes Auto irgendwann verkauft oder Nazi-Raubkunst irgendwann an ein Museum verkauft. Das macht natürlich die Restitutionsforderung nicht hinfällig. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Stiftsbibliothek und der sogenannte katholische Konfessionsteil nun tatsächlich eingelenkt haben, was Größe zeigt und bekannt gegeben haben vor ein paar Tagen, dass die Restitution jetzt nach Absprachen mit Juristinnen und Juristen tatsächlich geprüft wird.
Sie haben es schon gesagt, es fühlt sich für manche in St. Gallen vermutlich auch so an, als würde die Mumie doch zu St. Gallen gehören. In den Feuilletons der Schweizer Zeitungen hat das Ganze auch eine heftige Debatte ausgelöst. Und vor einigen Tagen war da zu lesen, dass sich Schepenese angeblich selbst zu Wort gemeldet habe und sie wolle nicht zurück in ein Land, in dem es Zwangsheirat gibt. Wie empfinden Sie solche Äußerungen?
Ja, ich glaube halt, dass diese Art von Debatte ein Fenster öffnet, eben zur Forschung und Zivilgesellschaft in Ägypten. Also Monika Hanna, die Professorin für Cultural Heritage, also für kulturelle Erbschaft in Aswan, wo diese Mumie herkommt, die hat gesagt, das ist eben gerade in einer Diktatur ein Fenster des Austauschs, der Freiheit und auch der Wiederverbindung mit einer gerade unter dieser Militärdiktatur verschütteten kulturellen Vergangenheit. Gleichzeitig ist natürlich die Restitutionsdebatte eine viel größere und es ist eben eine, die betrifft auch uns. Also der Papst hatte gerade vor einem Monat 3 Mumien aus den Vatikanischen Museen zurückgegeben. Irland prüft die Rückgabe von Mumien, die nicht mal aus Raubgrabungen stammen, sondern aus offiziellen ägyptischen Ausgrabungen. Also das ist ein Prozess, der eigentlich überall läuft, wo jetzt auch die Schweiz einsteigt. Und ich glaube, dass wir in der Schweiz ein sehr viel geringeres Bewusstsein davon haben, weil wir ja in Kolonialgeschichte nicht direkt involviert waren, also gewissermaßen daneben standen. Und das macht es nochmal schwieriger und ein Stück weit auch schmerzhafter. Ich würde auch mich selber da nicht ausnehmen. Ich bin St. Galler, ich habe diese Mumie als Kind, hat man die besichtigt als Attraktion, hat sich da gegruselt vor dieser nackten Frau, die da ausgestellt war, die Leiche. Das kehrt dann in den Albträumen wieder. Es ist schon Teil, wie soll ich sagen, des kulturellen Unterbewusstseins auch der Schweiz. Und aus diesem Grund muss das diskutiert werden.
Was sagt das eigentlich generell über uns, über unseren Umgang mit Toten aus, also auch mit Toten aus anderen Ländern, wenn wir eben diesen Gruseleffekt hier auch haben wollen?
Ja, das wurde ja sehr, sehr stark von Jan Assmann in einem großen Interview beklagt, dass wir eigentlich diesen Umgang mit fremden Leichen haben, die er sagt, dass ein Gruseleffekt darstellen, ein Objekt europäischer Habgier, hat er das so ein bisschen brutal genannt, und dass das eigentlich nicht geht, dass das nicht okay ist. Und auf der anderen Seite haben wir ja eine große Angst vor dem Tod. Wir schieben das in unserer Gesellschaft weg. Wir haben eigentlich die Beziehung zum Tod verloren. Und das ist natürlich ein großer Widerspruch, wie man mit fremden, geraubten Leichen umgeht und wie wir mit dem eigenen Tod umgehen.
Wie ist denn jetzt der Stand der Dinge? Also die Debatte ist so, dass man sich durchaus vorstellen kann, sie wird zurückgeführt, aber aktuell wird sie ja noch ausgestellt, oder?
Genau, aktuell wird sie noch ausgestellt. Natürlich wird jetzt von diesen Hunderten von Forscherinnen, Expertinnen, Juristinnen und so weiter auch weiter die Diskussion geführt, Druck gemacht, könnte man vielleicht sogar sagen, dass sich zuerst mal die Ausstellungssituation ändert, weil das gibt einen absoluten Konsens. Die Restitution wird dauern. ich denke, dass der Antrag aus Ägypten vor Weihnachten kommen wird. Da gibt es auch schon Vorbereitungen und dann muss man das wirklich bilateral, schweizerisch, ägyptisch, muss das über die offiziellen Stellen dann eben auch laufen. Also das ist ein Prozess, der wird ein bisschen länger dauern. Im Fall der Vatikanischen Museen hat das auch sicher ein Jahr gedauert. Jetzt im irischen Fall dauert das sicher auch noch ein Jahr bis 2023. Also das muss man dann sehen.
Sie haben ja auch gefordert, dass ein Teil des Eintrittsgeldes quasi dazu verwendet wird, die Rückführung zu finanzieren. Wird das passieren?
Das ist aktuell ein bisschen zurückgetreten in der Debatte vor eigentlich der Restitutionsforderung und vor und der Änderung der Ausstellungspraxis. Meine 30.000 Franken Preisgeld, die sind auch noch zu einem guten Teil da. Also ich kann das noch eine Weile lang quasi privat finanzieren. Und ja, natürlich muss das kommen. Also die Frage ist auch, wenn es zurückgeht nach Ägypten, diese 10% zum Gala-Geschichte, die müssen natürlich dann in Ägypten auch mit ausgestellt werden. Da muss es auch ein Bild von der Stiftsbibliothek dann geben, dass die 200 Jahre sind ja nicht ganz unbedeutend. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir, und das ist eigentlich der Punkt, wo vielleicht unsere gesamte Gesellschaft steht, unterwegs zu einer globalen Kultur- und Kunstgeschichte. Dass wir versuchen, Geschichten gemeinsam, verschiedene Länder gemeinsam zu erzählen.
Am Fall von Schepenetze scheint das ja schon mal zu gelingen. Herr Rau, vielen Dank für
das
Gespräch.
Das denke ich auch. Dank der Größe der Kirche St. Gallens. Ja, vielen Dank.
Sagt Milo Rau über die Debatte um Schepenetze, eine ägyptische Hohepriesterin, deren sterbliche Überreste, wenn alles gut läuft, in der nächsten Zeit nach Ägypten zurückgeführt werden. Die Bamberger Symphoniker, die hatten Glück im Unglück. Und mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Das Orchester war gestern im Reisebus auf der A70 unterwegs, als der Fahrer eine Warnleuchte bemerkte und an der nächsten Ausfahrt rausfuhr. Kaum stiegen die Musiker aus, fing der Bus schon Feuer und brannte komplett aus. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Musiker seien allerdings leicht geschockt, wie der Intendant der Bamberger Symphoniker Markus Ax der Presse gegenüber sagte. Die Musikinstrumente befanden sich zwar in einem anderen Bus, trotzdem entstand ein Sachschaden von 500.000 Euro. Theaterkritik, das war mal eine Königsdisziplin, eine eigene Kunstform, allerdings gab es in den Feuilletons immer weniger Platz dafür. Nikolaus Merck, Spross einer industriellen Familie, Dramaturg und Journalist, fand den Zustand der Kritik so erbärmlich, dass er 2007 zusammen mit Mitstreitern die Internetplattform nachtkritik.de gründete. Am nächsten Morgen standen die Besprechungen der Stücke online, dazu gab es Hintergrundinformationen, ein Lexikon, Diskursreihen und vieles mehr. Nikolaus Merck war auch beteiligt am Theaterpodcast des Deutschlandradios. Am Freitag ist er mit 65 Jahren gestorben. Theaterredakteurin Susanne Burkhardt über Nikolaus Merck im Deutschlandfunk Kultur.
Zum einen war Nachtkritik wirklich sein Lebenswerk und Nico, wie ihn seine Freunde und Kolleginnen nannten, war nicht nur Kopf und Herz des Portals, so wie es jetzt im Nachruf auf Nachtkritik steht. Er war ein Vermittelnder, ein Inspirierender, eine wirklich treibende Kraft, lange auch als Autor, später dann als Geschäftsführer eher im Hintergrund. Da hat er sich dann um neue Formate gekümmert, das Portal weiterentwickelt. Er hat während der Pandemie, als die Theater zu hatten, war das eine sehr existenzielle Krisensituation für Nachtkritik. Da hat er sich um digitale Formate gekümmert und zuletzt hat er historische und besonders exemplarische Inszenierungen des DDR-Theaters nochmal zum Stream kuratiert.
DLF-Kultur-Theaterredakteurin Susanne Burkhardt zum Tod von Nikolaus Merck, dem Mitgründer der Theaterplattform nachtkritik.de. Die britische prima Ballerina und Choreografin Beryl Gray ist tot. Gray, die mit 14 Jahren zum Sadler's Wells Ballet, heute das Royal Ballet, kam, tanzte schon mit 16 die Giselle und als erste britische prima Ballerina in Russland mit dem Bolschoi-Ballett. Nach ihrer aktiven Tanzzeit wurde sie künstlerische Leiterin des London Festival Ballet, heute das National Ballet. Beryl Gray starb gestern im Alter von 95 Jahren.
Und das war die Kulturmeldung mit Anja Reinhardt und das war auch schon Kultur heute für heute. Es folgen die Informationen am Abend. Ein Thema dort, die Empörung über Korruption im EU-Parlament, außerdem Reichsbürger und AfD-Beobachtungsdebatte. Am Mikrofon dieser Sendung war Susanne Lurweg. Danke fürs Zuhören.